Und in diesem Sinne auch liebe Grüße, Segensgrüße aus meiner, aus unserer Gemeinde, aus der FEG Sasel. Und wir freuen uns einfach, dass wir auch auf diese Weise in Hamburg miteinander verbunden sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht und welche Schätze ihr so im Leben schon alles hattet, aber ich glaube, Schätze ändern sich immer wieder. Als Kinder hat man vielleicht die Puppe als Schatz. Ja, so die Lieblingspuppe oder das Kuscheltier, den Teddybär oder bei den Jungs vielleicht der Fußball. Ja, wenn der verloren geht, dann gibt es ein Drama. Bei Kindern oder bei Teenagern ist es vielleicht das Handy. Ja, das größte Schatz, das darf niemals verloren gehen, darf am besten nicht kaputt gehen und man darf es auf keinen Fall wegnehmen. Bei Jugendlichen ist es vielleicht oder Studenten der Laptop. Ja, man steigert sich ja immer weiter. Es ist der Laptop, der immer auf dem neuesten Stand sein soll. Bei den Erwachsenen vielleicht das Auto oder die Wohnung, das Haus. Und es gibt so ganz unterschiedliche Schätze, die man sich so langsam im Laufe des Lebens dann aneignet. Heute Nachmittag, man ist immer wieder gewohnt, dass man sonntags morgens den Gottesdienst hat und deswegen muss man sich erstmal umstellen. Aber heute Spätnachmittag wollte ich auch über einen Schatz aus der Bibel reden, der weniger mit Silber oder Gold zu tun hat, sondern mit etwas anderem. Dazu lese ich uns einmal den Predigttext aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Wer eine Bibel hat, kann das gerne nachschlagen oder auf der Leinwand dann hinter mir mitverfolgen. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht. Und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Also ich finde es ja immer herrlich, vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit durch die Apostelgeschichte zu blättern. Wir kommen von Ostern her, von dem großen, ja vielleicht sogar größten Ereignis aus der ganzen Bibel, des Sieges von Jesus über Sünde, Tod und Teufel und dem Start der lebendigen Gemeinde hier auf Erden. Und das ist für mich immer faszinierend und ich finde, das ist immer eine willkommene Gelegenheit, nach Ostern sich die Apostelgeschichte durchzulesen. Weil man da sieht, wie Gott Wege mit seiner Gemeinde geht, wie Gott Wege mit einzelnen Leuten geht. Und das ist sehr inspirierend, sehr motivierend. Und deswegen bin ich gerade in der Apostelgeschichte. Also, falls jemand sein Buch durchgelesen hat in der Bibel und gerade nicht weiß, welches Buch sollte er als nächstes durchlesen, lest die Apostelgeschichte. Halleluja. Was Gott da alles tut, das ist fantastisch. Bald feiern wir ja auch Himmelfahrt und Pfingsten. Das kommt dann auch in der Apostelgeschichte vor. Und es ist wunderbar. Also ich hoffe, ihr konntet ein wenig von meiner Begeisterung mitkriegen. Nun sind wir also in Apostelgeschichte 3. Die Zeit, wo Jesus Geschichte schreibt mit seiner Gemeinde, wo er bereits beim Vater ist, in den Himmel aufgefahren ist und den Jüngern ja dann Anteil gegeben hat vom Geist Gottes. Und so können Johannes und Petrus, um die es heute auch geht, gar nicht anders, als mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Wir lesen am Anfang des 3. Kapitels, dass es heißt, dass Petrus und Johannes wie selbstverständlich zum Nachmittagsgebet gehen. Ja. Also etwas anderes kam für sie gar nicht in den Sinn. Das war für sie selbstverständlich, Nachmittag zum Gebet in den Tempel zu gehen. Warum war das für sie selbstverständlich? Juden haben oder hatten 3 Hauptgebetszeiten. Morgens, mittags und abends oder nachmittags. Das waren so die festen Zeiten, wo man sich getroffen hatte im Tempel, um miteinander zu beten. Und das jeden Tag. Und wir lesen von Petrus und Johannes, dass das für sie eine Gewohnheit war. Und wie das so mit Gewohnheiten ist, man muss sie sich fleißig antrainieren. Die kommen nicht über Nacht. Und das Erste, was wir hier von diesen beiden großen Glaubensmännern lernen können, ist, dass es für sie selbstverständlich ist, zum Gebet zu gehen, zum Nachmittagsgebet. Wie sieht so ein Gebet der Juden aus? Ich weiß nicht, hat jemand mal so Juden beobachtet, die beten? Ich war vor einigen Jahren in Israel gewesen, auch in Jerusalem, und hatte mir mal so einen halben Tag Zeit genommen, einfach um auf dem Tempelplatz zu sein, mich hinzusetzen und die Leute zu beobachten. Die Rabbi, die da mit ihren Schülern saßen und den Schülern etwas aus dem Alten Testament beigebracht haben. Die Touristen, die in Sandalen hin und her liefen und zur Klagemauer gingen. Und die frommen Juden, die tatsächlich zum Nachmittags- und Abendsgebet dahin gingen, um zu beten. Und so eine klassische Gebetshaltung eines Juden ist ja diese hier. Eine Verbeugung vor dem ewigen Gott. Und immer wieder zu diesem Gott zu beten. Im Zentrum eines jeden Gebetes eines Juden ist das sogenannte Shmone Esre. Also das ist hebräisch und bedeutet das 18 Segnungsgebet. Ja, die Juden haben sich bei jedem Gebet darauf konzentriert, um Gott in 18 Ausdrücken zu sagen, wie groß und wie herrlich er ist, welchen Segen sie in ihm und durch ihn erfahren. Also 18 Segnungsgebet. Das war zentraler Bestandteil eines jeden Gebetes eines Juden. Morgens und abends kam dann noch das Shema Israel dazu aus 5. Mose 6, Vers 4. Das kennen wir oder ist vielen auch bekannt unter dem Stichwort Höre Israel, der Herr ist euer Gott, er allein. Liebt ihn von ganzem Herzen. Ja, das waren so eine der wichtigsten Worte, die Mose noch vor seinem Tod an das Volk Israel gerichtet hat. Höre Israel, der Herr ist unser Gott und er allein. Und so mit so einer Haltung kamen dann eben auch Johannes und Petrus zum Nachmittagsgebet. Sie wollten Gott begegnen, sie wollten ihm Danke sagen, sie wollten ihn verherrlichen, ehren und auch auf ihn hören. Sie kannten den Wert des Gebetes. Ich weiß nicht, wie es uns geht, also wenn wir zur Gebetsstunde gehen oder wie heißt das bei euch?
Wir haben das in der Erbauungsstunde.
In der Erbauungsstunde, genau. Oder wenn ihr auch eure persönliche Gebetszeit dann einrichtet, ist das so etwas, was euch einen tiefen Frieden gibt, oder ist das so etwas, was man eher, okay, ich muss das machen, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Manchmal ist das ein echter Kampf. Und das kennt die Bibel auch und das kennen große Glaubens- und Männer, Frauen auch, dass Gebet ein Kampf ist. Aber wir lernen von Johannes und Petrus, dass das für sie eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und das ist für mich und für uns ein unglaubliches Vorbild. Ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, zum Beispiel zur Erbauungsstunde zu gehen? ist das völlig normal und es gibt da überhaupt gar keine andere Optionen? Oder ist das etwas von vielem? Ja, und heute leben wir in einer pluralistischen Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die viele Angebote hat, die unglaublich viele Angebote hat und besonders auch hier in Hamburg, wo man alles Mögliche mitnehmen kann und Angst hat, irgendetwas zu verpassen. Und dann bleibt man zu Hause, weil man sich nicht entscheiden kann oder wie auch immer. Das ist traurig. Aber Petrus und Johannes, für sie ist das selbstverständlich, eben zu dieser Gebetszeit zu gehen, um mit anderen Juden gemeinsam zu beten. Das könnte man auch auf die Gottesdienste ausweiten. Eine Selbstverständlichkeit, in den Gottesdienst zu gehen. Selbstverständlich. Das Wort sagt es schon selbst aus. Selbstverständlich gehe ich sonntags, nachmittags, abends, morgens in den Gottesdienst. Da gibt es für mich keine zwei Fragen. Und leider gibt es auch unter Christen eine weit verbreitete Meinung, wenn ich Christ bin und Jesus nachfolge, Gemeinde brauche ich nicht unbedingt. Ich habe ja meinen Glauben für mich und Gott und das steht fest. Und Gemeinde ist für mich überflüssig, ja vielleicht sogar nervig und ja einfach anstrengend. Ich bleibe für mich mit meinem Glauben von meinem Gott. Kennt ihr das? Habt ihr das schon in einigen Gesprächen gehört, wo Leute dann gesagt haben, ach Gemeinde, Erbauungsstunde, Gebet, Gottesdienste, brauche ich nicht, ich habe meinen Glauben, meinen Gott und mein Gebet zu Hause. Und das ist tragisch, das ist wirklich tragisch, weil das Alte und auch das Neue Testament dem vehement widerspricht. Der Gläubige oder der Glaubende ist immer Teil der lokalen oder universalen Gemeinschaft im Volk Gottes, immer. Er kann sich das nicht aussuchen. Will ich dazugehören oder will ich nicht dazugehören? Er gehört dazu. Alle, die an Jesus Christus glauben, gehören zu dieser Gemeinschaft. Und wenn dann jemand sagt, diese Gemeinschaft brauche ich aber nicht, dann ist etwas im Argen. Dann ist etwas im Argen. Und er ist tatsächlich alleine da. Und der Vorteil und die Kraft einer Gemeinschaft liegt ja darin, dass man füreinander da ist, dass man Acht aufeinander hat. Und Hebräer 10, 24, also der Verfasser, man weiß es ja nicht ganz genau, wer das geschrieben hat, aber Hebräer 10, Vers 24 kommt genau das zum Ausdruck, was hier gemeint ist. Da schreibt der Verfasser, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, und Gutes zu tun. Herrlich. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Ich lese das nochmal. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Überall dort, wo das geschieht, da ist echte Gemeinschaft unter glaubenden Christen. Unter Geschwistern, so wie man das auch sagt. Aber der Verfasser bemerkt hier auch etwas, was auf unsere Gemeinden heutzutage zutrifft. Das kann ich auch als Pastor meiner Gemeinde so bezeugen. Und das ist der nächste Vers. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, auch so ein kleiner Stich von dem Verfasser gegenüber der Gemeinde. Es haben sich einige angewöhnt, den Zusammenkünften fernzubleiben. Ja, wieder eine Gewohnheit. Das, was wir bei Petrus und Johannes feststellen, ja, dass es für sie eine Gewohnheit, eine Selbstverständlichkeit war, zum Nachmittagsgebet zu gehen, ist hier einige Jahre später dann zu einer Selbstverständlichkeit in der Gemeinde geworden, den Zusammenkünften fernzubleiben. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, dass wir darauf Wert legen, auch wirklich Gemeinschaft untereinander zu haben. Vor allem dann, wenn die Gemeinde zusammenkommt am Sonntag. Man trifft sich ja unter der Woche immer wieder und ich denke, bei euch in der Gemeinde ist das genauso, dass man sich nicht nur sonntags sieht und das ist gut so. Aber es ist unglaublich wichtig, dass man diese Gemeinschaft stärkt und diese Selbstverständlichkeit entwickelt, gemeinsam Gott zu loben. In Gesprächen eben mit Leuten, die sagen, ach, Gemeinde brauche ich nicht, ich habe meinen eigenen Glauben, kommen manchmal auch solche Sprüche wie, ja, ich höre die Predigten online. Ist ja auch gut. Super, es gibt viele tolle Predigten, die im Netz stehen und viel Input oder viel geistlichen Wachstum auch bei uns hervorbringen können. Aber sie hören die Predigten online oder Bibel TV oder Livestream oder weiß ich was, bleiben zu Hause und machen es sich bequem, um einfach dort in irgendeiner Form geistlichen Input zu tanken. Jetzt denke ich mal das weiter und überlege mir, was passiert, ne, wenn so ein Christ, der ständig überhaupt gar kein Interesse an der Gemeinschaft hat mit seinen Geschwistern, dass dieser Mensch irgendwann mal vor Jesus steht. Ja, vor Jesus steht und dann Jesus ihn willkommen heißt und sagt, toll, dass du im Leben auf der Erde an mich geglaubt hast, aber auch wenn du deinen Glauben für dich alleine gelebt hast. Schön, dass du da bist, aber ich habe für dich jetzt hier einen wunderschönen Raum hergerichtet, ja, und das wissen wir, Jesus bereitet gerade Wohnungen für uns zu. Und jetzt stellt euch mal vor, dann sagt er genau zu diesen Leuten, ich habe eine wunderschöne Wohnung für dich hergerichtet mit einem riesen Flachbildfernseher, gute Surround-Anlage, damit du auch wirklich den Lobpreis damit bekommst und einen Massagesessel und lass es dir hier gut gehen. Würden wir dann glücklich sein? Den Himmel so zu erleben, quasi im Himmel TV, das wäre schade. Sondern wir wollen doch dann wirklich bei Jesus sein, nah dran, am besten erste Reihe oder zu seiner Rechten oder Linken. Okay, die Plätze sind belegt, aber wir wollen möglichst nah dran sein und nicht aus der Ferne. Und das zu Recht. Und das zu Recht. Und deswegen auch hier so der Gedanke für heute, dass wir diese Selbstverständlichkeit der Gemeinschaft unter Christen entwickeln oder bewahren, dass wir sie auf jeden Fall haben. Denn das lernen wir hier von den beiden Männern, dass sie uns da Vorbild sind. Und ich denke, unsere Gemeinde, auch hier in Hamburg, auch meine Gemeinde in Sasel, ist da ausbaufähig. Die Gemeinschaft der Christen untereinander. Manchmal geht man ja auch bewusst der Gemeinde oder einzelnen Menschen aus dem Weg. Und das ist traurig und das ist schade. Weil diese Stärke verloren geht, wovon Hebräer spricht, aufeinander Acht zu haben und anzuspornen, Gutes zu tun und sich in der Liebe zu erweisen. Also, lasst uns daran festhalten. Unsere Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste, Erbauungsstunde und Gebetsstunden und Jugendstunde und was auch immer Gemeinde anbietet, diese dann auch wirklich ernst zu nehmen. Ein zweiter Punkt und jetzt kommen wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Genau zu dieser Gebetszeit, wo dann Petrus und Johannes sich aufmachen, genau zu dieser Zeit wird ein Mann, der von Mutterleib an gelähmt war oder ist, zum schönen Tor gebracht, also zum Tempel. Ja, jeden Tag zu diesen Stoßgebetszeiten, morgens, mittags und abends, wird dieser Mann zum schönen Tor gebracht. Das schöne Tor, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Vorstellung habt von dem, wie der Tempel damals ausgesehen hat. Das schöne Tor war so der Haupteingang am südlichen Ende des Tempelbezirks. Ja, und dieser Tempeleingang, der war besonders schön hergerichtet. Also König Herodes hat das war der Tempel eines seiner Meisterbauwerke. Er hat das unglaublich unterstützt und wollte sich damit auch unter anderem ein Denkmal setzen. Und dieses schöne Tor gehört eben zu diesem imposanten Eingang am südlichen Ende. Dieser Eingang war 64 Meter breit. Muss man sich mal vorstellen. 64 Meter breit, hatte 30 Stufen, die so 30 bis 90 Zentimeter Tiefe hatte. Das heißt, man konnte nicht einfach so die Stufen hinaufspringen, war auch bewusst so gewählt, dass man dann andächtig dann nach oben kommt zur Zeit des Gebets. 30 Stufen mit einer ziemlichen Tiefe, ja, dass man dann nicht hochjoggt oder hochrennt, sondern gemütlich und gemächlich. sich auf das Gebet einstellt. Und so sitzt dieser Mann an diesem Eingang, wo viele Hunderte, ja Tausende Menschen am Tag vorbeikommen. Und hier begegnet uns eine doppelte Tragik. Zunächst einmal, da sitzt ein gelähmter Mann. Und das schon von klein auf. Er kannte es nie anders. Er war immer gelähmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Menschen sehe, die eine solche körperliche Behinderung haben, das tut mir irgendwie weh. Das tut mir weh im Herzen, weil ich weiß, was das für eine Einschränkung sein muss. Und dieser Mann war offensichtlich von Geburt an eben gelähmt. Und für die Juden bedeutete das häufig nichts anderes, als dass sie sich gefragt haben, okay, wenn er so zur Welt gekommen ist, dann muss er ja auch irgendwo gesündigt haben oder seine Eltern. Irgendwo muss da Schuld im Leben dieser Menschen liegen. Muss es nicht unbedingt, denn das hatte Jesus auch gesagt, das ist nicht zwingend notwendig, dass da irgendwo Sünde im Spiel ist, sondern es kann sich auch Gottes Herrlichkeit an dieser Person erweisen und das tut es in diesem Falle. Das ist die eine Tragik, die Lähmung. Die andere Tragik, und das ist vielleicht so das Schlimmere, was ich hier sehe, ist, dass dieser Mann aufgrund seiner Behinderung ausgeschlossen ist aus dem sozialen Leben seiner Landsleute. Er ist ausgestoßen. Er gehört nicht dazu. Er ist ein Außenseiter. Und das, was für das Soziale gilt, das gilt auch für das Geistliche. Er ist ein Ausgestoßener der geistlichen Gemeinschaft unter den Juden. Warum saß er da am Tor vom Tempel? Warum? Weil er Almosen wollte und weil er gar nicht rein durfte. Aufgrund seiner körperlichen Behinderung und eben dieses Verständnisses der Juden, okay, da muss irgendwo Sünde im Spiel sein, durfte er nicht in den Tempelinnenhof. Er durfte da einfach nicht rein. Er war ausgeschlossen aus den Gottesdiensten. Und das ist eine unglaubliche Tragik, wenn Menschen so ausgeschlossen sind, keine Chance haben, jemals irgendwie einen Gottesdienst, eine Gebetszeit oder was auch immer zu erleben. Und ich denke, das ist die eigentliche Tragödie des Menschen, dieses Mannes. Dass er aufgrund dieser angeborenen Sündhaftigkeit, also Lähmung oder überhaupt Krankheit, ist ja die Folge der Sünde. Und das wird da offensichtlich, dass er dazu verdammt ist, bis maximal vor die Tore des Reiches Gottes zu kommen. Maximal, nicht weiter, kein Schritt weiter, aber bis zu den Toren schon. Eine unglaubliche Tragik. Und ich glaube, dieser Mann, dieser gelähmte Mann, ist so ein Bild so für alle Menschen, die Gott noch nicht kennen. Die maximal bis vor die Tore des Himmelreichs kommen, aber nicht drüber hinaus. Nicht hinein. Dass sie maximal sich irgendwie da bis zum Tor durchkämpfen und irgendwie fragen, wer ist Gott? Aber diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott, zu diesem lebendigen Vater, aus eigener Kraft niemals tun können, niemals haben können. Und so laufen Leute bettelnd durch die Welt, weil sie das, was sie haben, nicht wirklich glücklich macht. Und ich glaube, wir sind alle irgendwo solche bettelnden Leute vor Gott. Jesus sagte das mal in Matthäus 5, Vers 3, selig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selbst die Menschen, die sich vollkommen auf Gott einlassen, finden sich in dieser Rolle des Bettelnden wieder. Denn wir alle kommen mit leeren Händen hier auf die Welt. Wir haben nichts zu bieten, wir haben nichts vorzuweisen. Und wenn wir gehen eines Tages von dieser Welt, dann gilt das Gleiche für uns. Wir sind im Grunde genommen diese Bettler. Wir befinden uns in dieser Situation und sind darauf angewiesen, dass Gott durch seine Macht täglich oder vielleicht irgendwann erstmalig eingreift in unser Leben und es vollkommen neu macht. Wir sind darauf angewiesen. Und deswegen ist es wichtig, sich immer wieder einzugestehen, meine Fähigkeiten, meine Gaben, meine Persönlichkeit, das, was ich mir im Leben aufbaue, spielt überhaupt keine Rolle in Gottes Augen. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist die Abhängigkeit von Gott. Dass wir sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Gott bin ich nichts. Deswegen lasst uns alles von ihm erwarten und nichts von uns selbst. John Wesley hat mal ein sehr sehr bewegendes Gebet gesprochen. Ein Gebet, das bei mir im Andachtsbuch auf der ersten Seite geschrieben ist, damit ich mich immer wieder daran erinnere, worauf es für mich auch als Pastor ankommt. Und ich denke, das können wir auch für ein jedes Leben von uns uns zusagen lassen. Ich habe das Gebet einmal von John Wesley hier mitgebracht. Und lasst das mal auf euch wirken, als Antwort auf die Abhängigkeit zu Gott. John Wesley betet folgendermaßen: Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist mein und ich bin dein, so soll es sein. Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Amen. Ein Gebet, das mir sehr zu Herzen geht, weil es nicht nur die schönen Seiten des christlichen Lebens zum Ausdruck bringt, sondern auch die vermeintlich nicht so schönen. Und trotzdem schafft das Wesley so zu beten: Herr, stelle mich, auch wenn es dir dient, stelle mich beiseite. Oder wenn es dir dient und der Vergrößerung deines Reiches, dann erniedrige mich für dich. Und wir haben ja immer so diesen Wunsch, hochzustehen und irgendwie alles zu haben und vollkommen erfüllt zu sein. Aber manchmal ist es gut, manchmal ist es sogar notwendig, vor Gott vollkommen leer zu sein. Ja, wie so ein Akku leer, wie ein Handy, das gar nicht mehr geht. Ja. Manchmal geht es mir so, mein Handy ist mittlerweile schon ein paar Jahre alt und das schafft nicht mehr den ganzen Tag. Wenn ich viel telefoniere oder E-Mails schreibe oder so, das schafft einfach nicht mehr den ganzen Tag. Irgendwann gibt es den Geist auf. Und dann braucht es eben so diese Steckdose, das Kabel, um wieder zum Leben zu kommen. Und dann merke ich, oh, schön, das funktioniert noch. Das ist lebendig. Aber es braucht nur wieder neuen, frischen Wind. Und so ist es manchmal gut, vor Gott auch ganz leer zu sein. Und wenn du vor Gott leer bist, dann halte das aus und dann nimm das nichts als Negatives wahr. Denn leer sein vor Gott ist auch gut. Es gibt Zeiten, wo wir leer sein müssen vor Gott, wo wir vielleicht erniedrigt sind. Und das zu Recht, weil wir zu hochmütig geworden sind. Dass wir leer sind, damit wir verstehen, dass Gott allein unseren Durst und unseren Hunger stillen kann. All das ist gut. Und all das ist wichtig. Und so kommen wir zu dem, was eigentlich in dieser Geschichte dann der Punkt ist. In Erwartung, dass fromme Beter an diesem gelähmten Mann vorbeigehen, erwartet er, dass die Leute ihm eine Kleinigkeit geben. Ein paar Münzen, nichts Großes, aber so, dass er doch überleben kann. Das ist seine Erwartung, mit der er auch an diesem Tag dann zum Tempel gekommen ist. Maximal ein bisschen Geld abzustauben. Ja, ein paar Pfennige, ein paar Münzen, damit er irgendwie was zum Leben hat. Und das ist auch die Erwartung, als er dann Johannes und Petrus sieht und die auch an ihm vorbeigehen. Das Einzige, was ihn in diesem Moment interessiert, ist, ob sie ein bisschen Geld für ihn haben. An mehr denkt er gar nicht. Und das Erste, was dann Johannes und Petrus auf seine Frage denn sagen, habt ihr etwas für mich, sagen sie, nein, Silber haben wir für dich nicht und Gold haben wir für dich nicht. Was für eine Enttäuschung musste das gewesen sein? Eine kurze Enttäuschung, wo der Mann dann da sitzt und sagt, okay, die können mir jetzt nichts geben. Ich bin schon auf der Suche nach den nächsten Leuten, die hier vorbeigehen. Und so stelle ich mir das vor, dass er dann, okay, gut, die haben nichts für mich und dann schon zu den nächsten. Aber dann macht Petrus da einen Einschnitt. Aber, und das ist so dieses Wunderbare an dieser Geschichte, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Und im Namen Jesu Christi sagen wir dir, steh auf, sei geheilt, lauf umher. Fantastisch. Also der Mann kommt in der Erwartung zu Johannes und Petrus, dass sie ihm ein bisschen Geld geben. Aber er wird dann beschenkt von Gott mit etwas, was er gar nicht erwartet hat. Was er gar nicht in seinen Träumen noch nicht mal sich irgendwie vorstellen konnte. In diesem Moment geheilt zu werden. Und Gott greift manchmal so unerwartet in unser Leben hinein, dass wir völlig überrascht und völlig baff sind. Und wir betteln um Steine und er gibt uns irgendwie riesige Reichtümer. Wir betteln um Brotkrumen und er schenkt uns einen vollen Tisch voller Obst und Fleisch und Gemüse und hat noch viel mehr für uns bereit, als dass wir uns das vorstellen können. Bitte?
Er gibt uns immer mehr,
als was wir ihn bitten. Genau, er gibt uns mehr als das, worum wir ihn bitten. Weil es auch heißt, er ist unser Vater. Und wenn selbst unsere irdischen Eltern, Väter, wissen, was gut ist für uns und sie einem Kind dann einen Fisch geben anstatt einer Schlange, ne? Soweit können wir ja als Eltern auch das realistisch einschätzen, dass Schlangen nicht so gut sind für Kinder. Genauso gut kann Gott realistisch einschätzen, was für uns gut ist und was nicht für uns gut ist. Aber Petrus und Johannes, und das ist das Besondere, sind hier unterwegs in der Kraft ihres Herrn. In der auferstandenen Kraft ihres Meisters. Sie wissen, dass sie mehr haben als Silber oder Gold. Dass es wertvoller ist, was sie haben. Und wenn Menschen sie um Geld anbetteln, dann wissen sie, da können sie nicht weiterhelfen. Aber wo sie weiterhelfen können, ist, dass Jesus Menschen frei machen kann, gesund machen kann, in körperlicher und auch in geistlicher Hinsicht. Und ich habe mir die Frage gestellt bei der Vorbereitung, Eugen, warum haben Petrus und Johannes diesen Mann jetzt geheilt? Was hatten sie davon? Was wollten sie damit bewirken? Sie haben viele Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Wollten sie diese Kraft auch einfach mal ausprobieren, so nach dem Motto, okay, komm, machen wir mal, gucken wir mal, ob das so wirklich funktioniert, mit Jesus unterwegs zu sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben etwas anderes im Sinn gehabt. Sie sahen nämlich diesen Mann und wir erinnern uns, er ist ausgegrenzt in der sozialen und geistlichen Gesellschaft. Ausgegrenzt, ohne Chance. Er dürfte niemals zum Beten in den Tempel gehen. Niemals. Keine Chance. Und sie sahen ihn und sagten, das darf nicht sein, dass Menschen keine Chance haben, Gott zu loben. Warum denke ich das so? Dass das etwas war, was sie angetrieben hat, diesen Mann zu heilen. Weil das Erste, was er tat, als er dann geheilt war, er sprang auf, hüpfte vor Freude und lobte Gott. So laut, dass es alle mitbekamen. So laut, dass alle sich dann so gefragt haben und getuschelt haben, sagt man, ist es nicht dieser arme Bettler da vor dem Tor? Und das war er. Und er durfte endlich auf eigenen Beinen über diese Schwelle des Tempels, dieser Pforte gehen, mit eigenen Beinen und Gott loben. Er durfte das endlich. Also haben Petrus und Johannes diesem Mann verholfen, durch ein Wunder, das Jesus Christus getan hat, Gott zu begegnen. Das ist das, was hier passiert. Sie haben durch ein Wunder dazu beigetragen, im Namen von Jesus Christus, dass ein Mensch Gott loben kann. Selbstständig Gott loben kann. Und das ist etwas, was uns in dieser Geschichte, in dieser Begegnung von Johannes und Petrus sein sollte, was wir mitnehmen für uns persönlich. Dass wir zu Menschen werden, die anderen Menschen helfen, Gott zu loben. Dass wir sie unterstützen, dahin zu kommen, irgendwann mit eigenen Händen, eigener Zunge Gott die Ehre zu geben. Das ist das, was mich als Pastor antreibt. All das, was ich in Menschen investiere, auch in Programme oder in Dinge, dass es mein größter Wunsch ist, dass das, was ich tue, dazu führt, dass Menschen in Begegnung mit dem lebendigen Gott kommen. Dass sie Jesus Christus als ihren Herrn erkennen. Das ist das, was mich antreibt. Und das ist das, was ich bei Petrus und Johannes sehe. Nicht immer geht das bei mir auch mit Wundern zu. Und auch das war eher seltener der Fall bei den Aposteln. Aber auch das kam vor. Und Wunder dürfen wir erwarten, wenn es darum geht, dass Menschen Jesus begegnen. Auf alle möglichen Arten und Weisen. Auch durch Wunder. Aber das Wichtigste ist, dass wir zu Menschen werden, denen es ein großes Anliegen ist, andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, die vielleicht vor dem Tor stehen bleiben, weil sie diese Schwelle alleine nicht übertreten können. Weil sie diese Kraft oder vielleicht auch gar nicht den Blick dafür haben. Und unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu Christi ist es, in der Kraft Gottes, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft Jesu Christi, Menschen über diese Schwelle zu helfen. Dass sie Gott loben können. Denn von alleine können sie es nicht. Ja, und sie brauchen das Wirken des Heiligen Geistes und sie brauchen auch Menschen, die diesem Heiligen Geist ergeben sind. Und das waren Johannes und Petrus. Ich skizziere mal einfach ein paar Möglichkeiten. Wie kann das aussehen in unserem Leben, Menschen dazu zu verhelfen, selbstständig Gott zu loben, weil sie es sonst vielleicht alleine gar nicht könnten? In unserer Gemeinde ist es zum Beispiel so, dass wir viele Senioren haben. Also Menschen, die in Seniorenanlagen wohnen oder auch zu Hause wohnen und gar kein Auto mehr haben. Nicht mehr mobil sind, alleine nicht mehr selbstständig, nicht mehr zum Gottesdienst kommen können. Da ist das auch eine Art der Liebe und des Evangeliums weiterbringen, weitersagen, dass wir solche Menschen, die selbstständig nicht mehr in die Gottesdienste kommen können, abholen und zum Gottesdienst bringen. Oder zumindest dafür sorgen, es organisieren irgendwie, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, auch in ihrem Alter noch Gott zu loben. Das ist Evangelium pur. Oder wenn jemand krank ist oder einsam ist, zu Hause ist und wir wissen es und die Decke fällt dieser Person auf den Kopf, dass wir da hingehen und ihm Bibelverse, ermutigende Bibelverse zusprechen, ihn segnen, für ihn beten, dass wir da sind, dass wir ihm helfen, diesen Glauben auszuleben. Das, was auch Hebräer 10 schreibt, eben aufeinander Acht zu haben. Oder wenn du Geburtstag hast, ja, es wurden ja ein paar Geburtstagskinder hier beglückwünscht und Segen zugesprochen, Halleluja. Bei uns in der Gemeinde ist das auch so, dass beispielsweise Großeltern Kinder oder Enkelkinder haben, die nicht glauben. Dann anstatt sich ein Geschenk zu wünschen, mit Blumen und einer schönen Karte oder irgendetwas, sich zu wünschen, komm doch mal nächsten Sonntag mit mir in den Gottesdienst. Da können Sie nicht Nein sagen. Also solche Geburtstagswünsche kann man ja nicht so leichtfertig ablehnen. Aber das ist eine Methode, und ich finde eine gute Methode, um einfach mal geliebte Menschen aus unserem Umfeld auch mal zum Gottesdienst mitzunehmen, wenn sie sonst nicht kommen würden. Aber einmal im Jahr haben wir die Chance. Oder wenn ja jemand vor einer großen Prüfung steht und da Lampenfieber hat und da angewiesen ist, dass Gott ihm beisteht, dass man zu dieser Person hingeht und ihn dafür extra segnet. Wir haben den Segen Gottes so reich, wir können an jeder Ecke Menschen segnen, aber tun es nicht. Und wir vergraben unseren Schatz, den wir haben. Als Christen sind wir nicht unbedingt reich, haben wir nicht Silber und Gold. Und das ist nicht das Entscheidende. Aber wir haben das Evangelium von Jesus Christus und das ist Reichtum pur. Mehr Schatz geht nicht. Und das einfach zu den Menschen zu bringen. Und wenn sie selbst das nicht begreifen können, dann ihnen zu helfen, dahin zu kommen, dass sie es begreifen können. Natürlich alles unter der Überschrift, dass Gott da wirkt. Aber es sollte unser größter Wunsch sein, Menschen an den Ort zu bringen, wo sie Gott begegnen können. An den Ort, den sie selber niemals erreichen könnten. Lasst uns das mitnehmen. Lasst uns das mit aller Macht in unserem Alltag versuchen, in jeder Situation zu bedenken. Wo kann ich Menschen dahin führen, wo sie ohne meine Hilfe und Gottes Hilfe nicht hinkommen könnten, nämlich Gott zu begegnen? Seid da kreativ, denkt euch was aus, nutzt die Gelegenheiten und bringt Menschen zum lebendigen Gott. Amen. Ich bete sehr gerne. Lasst uns dazu aufhören.